SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
28. November 1794. Der Todestag von Friedrich Wilhelm von Steuben, preußischer Offizier und General im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
Ein arbeitsloser preußischer Offizier reist mitten im Winter 400 tief verschneite Meilen weit durch ein Land, das er nicht kennt und dessen Sprache er nicht spricht. Wozu? Um sich einer reichlich verlotterten Rebellenarmee anzuschließen. Klingt nach dem Beginn einer Erfolgsgeschichte? Für Friedrich Wilhelm von Steuben war es genau das. Er wurde zum Helden der gerade gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika. Auch wenn ihn schon damals ein, wie es hieß, dunkles Geheimnis umgab.
Februar 1778. Valley Forge, Pennsylvania.
Im Winterquartier versucht der oberste Feldherr der amerikanischen Truppen im Unabhängigkeitskrieg gegen England, George Washington, mehr schlecht als recht, seine Soldaten durch die Kälte zu bringen. Immerhin 17.000 Mann.
Nun waren die insofern verlottert, weil das oft Bauern waren.
Der Historiker Michael Hochgeschwender.
In einer Gesellschaft, wo 80-90% der Bevölkerung Bauern sind, ist das kein Zufall. Und Bauern haben andere Interessen als Krieg führen. Das heißt, immer wenn Erntezeit oder so etwas war, verschwanden die einfach.
Militärisch betrachtet eine Katastrophe. Eine Berufsarmee will die junge amerikanische Nation aber trotzdem nicht. Sie widerspräche dem Selbstverständnis von 1776.
Das hing zusammen mit dem Rom-Mythos, den man damals hatte. Das römische Imperium sei durch Bauernsoldaten gegründet worden. Und deswegen empfand man stehende, professionelle Heere als Instrument der Despotie.
Die lose Disziplin der Kolonialarmee, benannt nach den 13 aufständischen Kolonien, macht General Washington schier verrückt. Tausende seiner Leute liegen zudem krank in den Zelten. Schnee und Eis setzen allen zu. Verpflegung ist knapp. Die Farmer in der Umgebung denken nämlich nicht daran, die Armee zu beliefern. Denn die zahlt mit nahezu wertlosem Papiergeld.
Papiergeld hängt ja ganz stark vom Vertrauen ab. Und da die Bauern dem nicht vertrauten, haben sie es einfach nicht angenommen, was dann wiederum dazu führte, dass die Armee anfing zu requirieren.
Vornehm formuliert. Heißt aber nichts anderes als plündern.
Das hat aber ihre Unterstützung im Hinterland relativiert. Und es gab immer wieder Aufstände gegen die Kolonialarmee von Personen, die gar nicht so sehr für die Monarchie waren, die aber nicht vom eigenen Staat unterdrückt werden wollten.
Das Ergebnis ist?
Man hat eine sehr hohe Desertionsquote.
Auch das bringt George Washington zur Verzweiflung. Währenddessen weilt ein gewisser Friedrich Wilhelm Ludolf Gerhard Augustin von Steuben in Paris. Der einflussreiche Benjamin Franklin, Gesandter der Vereinigten Staaten, zur selben Zeit auch, was sich gut trifft. Steuben, gerade zum wiederholten Mal aus dem Offizierdienst entlassen, sucht einen Job. Und Franklin hat einen zu vergeben.
Franklin hat gesagt, ach, jetzt wo du gerade nichts zu tun hast, dann kannst du auch zu uns kommen. Wir brauchen dringend jemanden, der sich auskennt und zwar sowohl in konventioneller Militärtechnik.
Immerhin hatten die Preußen unter Friedrich II. Das mit Abstand beste Landheer Europas.
Als auch in einer Art von Guerillakriegführung.
Im Siebenjährigen Krieg hatte Steuben im berüchtigten Freibataillon Meyer gedient.
Das war so eine Husarentruppe, die unabhängig von der Front gekämpft hatte.
Steuben geht also nach Valley Forge.
Bringt seine preußische Erfahrung mit sich.
Und sorgt als erstes für saubere Latrinen. Überhaupt für Hygiene.
In Kriegen damals starben die meisten Menschen gar nicht in der Schlacht. Die meisten sterben an Verwundungen hinterher oder an mangelhaften hygienischen Zuständen im Lager. Das ist auch eine Erfahrung Washingtons gewesen, als er zum ersten Mal im Staate New York Schlachten gewonnen hat gegen die Briten, konnte er das nicht ausnutzen, weil seine Leute Durchfall hatten und die Briten konnten ihre Erfolge oft auch nicht ausnutzen, weil ihr halbes Lager krank im Bett lag.
Steuben befiehlt, Latrinen nicht mehr direkt neben die Kantine zu setzen. Er kümmert sich um anständige Verpflegung, um Uniformen. Die Soldaten trugen bis dato, was sie selber so hatten, alles bunt zusammengewürfelt. Der Preuße lehrt die Amerikaner im Gleichschritt marschieren. Und er bringt ihnen bei, im Feld ihren gesunden Menschenverstand, auszuschalten, und einem natürlichen Fluchtimpuls eben nicht nachzugeben.
Soldaten müssen lernen, unter Beschuss stehen zu bleiben und nicht einfach irgendwie wegzurennen. George Washington hatte die Negativerfahrung bei mehreren Schlachten gemacht. Seine Soldaten, sobald die Briten in geschlossener Formation angerückt sind, sind die weggelaufen.
Wie Stäuben den Männern das Weglaufen abtrainiert?
Mit Gewalt, wie in der preußischen Armee auch. Hinter der Truppe stand Militärpolizei und hat jeden erschossen, der weggerannt ist. Das heißt, man muss ihnen so viel Angst machen, dass sie genauso viel Angst vor den eigenen Kugeln haben wie vor den Kugeln des Gegners.
Die Hauptsache dabei ist, sagt Michael Hochgeschwender von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Man muss drillen. Man muss immer und immer wieder drillen, damit das internalisiert wird. Denn die müssen unter diesem Druck, die Soldaten, ja auch in der Lage sein zu schießen. Und ein Schuss mit einem Vorderlader im 18. Jahrhundert war kein ganz so einfaches Unterfangen. Das musste gelernt werden. Und man musste es jeden Tag stundenlang wiederholen.
Mit seinem preußischen Drill, mit drakonischen Strafen und einer Flut von Flüchen, einer kreativen Mischung aus Goddammit und Merde und Himmel, Herrgott nochmal, bringt Stäuben Washingtons Bauerntruppen so weit auf Zack, dass es ihnen gelingt, die Engländer zu verjagen.
1781 kapituliert die britische Armee. 1783 besiegelt der Friedensvertrag von Paris die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika.
Als Retter der Revolution gilt Baron Friedrich Wilhelm von Stäuben den Amerikanern seither. Auch wenn er das so gar nicht war. Die massive finanzielle und militärische Unterstützung der Franzosen ab Sommer 1778 hat mindestens genauso viel zum amerikanischen Sieg beigetragen wie die Militärexpertise des Preußen. Egal, Straßen und Städte hat man nach Stäuben benannt, hat ihm Statuen und Denkmäler errichtet, einen Stäuben-Orden gestiftet. Last not least, jedes Jahr im September zieht die berühmte Stäuben-Parade durch New York City. Wie sagen die Amerikaner?
Stäuben Parade.
Ein Riesenspektakel, halb Karneval, halb Oktoberfest, stets unter Beteiligung extra angereister deutscher Blaskapellen, Tanzmariechen und Spielmannszüge. Etwas angestaubt der ganze Spaß, vor allem der Mann, den man feiert. Bis vor ein paar Jahren. Da begannen Historiker und LGBTQ-Aktivisten, sich für die Bettgeschichten Baron von Stäubens zu interessieren, für seine sexuelle Orientierung. Anders formuliert, ob und mit wem, womöglich Männern, er was hatte. Flugs war der deutsch-amerikanische Held ins Zentrum aktueller Kulturkämpfe, der Culture Wars, katapultiert. Homosexuelle Veteranen legen inzwischen Blumenkränze in Regenbogenfarben an seinen Denkmälern nieder. Christlich-konservative Amerikaner wollen die am liebsten abreißen lassen. Kurz, 230 Jahre nach Stäubens Tod am 28. November 1794 tobt ein Deutungskampf um den deutschen Offizier, der amerikanischen Bauernsoldaten ordentlich marschieren, stehen bleiben und schießen beigebracht hat. Gemunkelt wurde schon immer. Denn die Umstände, unter denen man Stäuben aus der preußischen Armee entlassen hatte, waren dubios. Es hieß,
das hätte etwas mit, wie man im 18. Jahrhundert sagte, sodomitischen Handlungen zu tun, sprich mit Homosexualität.
Immer wieder, Quellen belegen das, wurde in Umlauf gebracht,
dass er sexuelle Verhältnisse mit jüngeren Soldaten hätte, heute würden wir sagen pädophil oder ephebophil, also es waren vor allen Dingen ja, 14-, 15-Jährige und da gab es viele Gerüchte.
Diese Gerüchte verfolgten ihn auch.
Wenn er dann später für den Fürsten Hohenzollern-Hechingen, also die katholische Linie der Hohenzollern, arbeitet, da gibt es immer wieder Hinweise, dass er Konflikte mit dem Klerus gehabt hätte. Da könnten auch homosexuelle Akte eine Rolle gespielt haben. Und auch für den Markgrafen von Baden, der ihn dann ja geadelt hat. Auch da gibt es immer wieder solche Gerüchte. Also die sind schon da.
Nach dem Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 1781-83 lebte Stäuben noch gut ein Jahrzehnt, zurückgezogen mit seinen beiden Adjutanten, denen er seine Besitztümer vererbte, auf einem kleinen Gut im Staate New York. War der deutsch-amerikanische Nationalheld nun schwul? War er es nicht? Schwierige Frage. denn Homosexualität als Identitätskonzept gab es im 18. Jahrhundert noch nicht.
Es gab nur sodomitische Akte, aber keine Vorstellung, dass ein Mensch homosexuell ist. Das kommt erst um 1880 in der Psychiatrie auf, um Homosexualität von der Sündhaftigkeit der Sodomie abzutrennen.
Sodomitische Akte? Das diente der Kriminalisierung homoerotischer Liebe. Natürlich gab es die immer schon, auch wenn der Begriff dafür fehlte. Der Umgang damit beim Militär?
Das wurde von Armee zu Armee unterschiedlich gehandhabt. In mittelmeerischen Armeen, aufgrund auch der mittelmeerischen Kultur, ja, man wusste, es passiert und offiziell war man dagegen, hat aber nicht besonders viel gemacht. Denken Sie an jemanden wie den Archäologen Winkelmann, der das aufgeklärte Preußen Friedrich II. Verlassen hat, weil ihm da als Homosexuellen die Todesstrafe drohte und ist dann ins päpstliche Rom gegangen, wo man sich eigentlich alles erlauben konnte, wenn man einen Kardinal hatte, der ihn protegierte. Und Stäuben zieht dann eben nach Nordamerika, weil er davon ausgeht, dass auch dort die Wichtigkeit seiner Person bedeutsamer ist als eine mögliche Homosexualität.
Ob es so war?
Das Problem ist immer, dass das sehr viel in die Quellen hineingelesen wird und in der Rückschau neu interpretiert wird. Also es war zum Beispiel gang und gäbe, dass Männer sich ein Bett teilten. Das heißt aber nicht, dass sie zusammen da drin geschlafen haben. Das ist auch im 19. Jahrhundert noch so, bei Abraham Lincoln weiß man das.
Amerikas großen Präsidenten im Sezessionskrieg und Sklavenbefreier.
Der teilte sich mehrere Jahre das Bett mit einem Mann, aber man schlief zu unterschiedlichen Zeiten, weil man sich die Miete nicht leisten konnte. Da wird heute immer gerne Homosexualität hineinprojiziert.
Auch homoerotische Akte, die heute unter Homosexualität fallen, sind damals nicht notwendig homosexuell konnotiert.
Das ist auch im Mittelalter schon so. Wenn der heilige Anselm von Canterbury an seine Mönche schreibt, ich sehne mich danach, eure Lippen zu berühren, oder ich sehne mich danach, weinend an eurer Brust zu liegen, dann wird das im Mittelalter nicht als homoerotisch gesehen, sondern das sind Formen der rituellen Freundschaftsbekundung unter Männern. Und deswegen ist es aus heutiger Sicht unglaublich schwierig zu sagen, war das, was da passierte, homosexuell? Also sozusagen aktiv homosexuell im Sinne von Sexualität? Oder waren es homoerotische Akte, die wir heute als homosexuell lesen?
Nun könnte man sagen, ist doch gar nicht wichtig, wen Baron Stäuben nun liebte. Ist es aber schon. Denn zum einen reiht sich seine Geschichte ein in eine der langen Ausgrenzung und Diffamierung schwuler Soldaten. Erst unter Bill Clinton 1993 durften Homosexuelle dienen in der amerikanischen Armee. Solange sie nicht groß drüber sprachen. Don't ask, don't tell nannte man das.
Also man darf nicht gefragt werden, ob man homosexuell oder lesbisch ist und man soll auch nicht antworten. Das war natürlich eine besondere Form von Verlogenheit.
Zum Zweiten, und das ist der wichtigere Grund für die Relevanz der aktuellen Debatten um den vermutlich schwulen preußischen Offizier, es geht, wie immer bei Identitätspolitik, um einen Platz in der Geschichte.
Gerade die LGBTQ-Bewegung sucht ja symbolbeladene Figuren, anhand derer sie zeigen kann, wir waren schon da, wir haben unseren Beitrag geleistet. Deswegen auch der Hinweis auf Pierre L'Enfant, der hat Washington D.C. nach dem Vorbild von Versailles gebaut.
Und war vermutlich the first gay, der erste Schwule im Kapitol.
Das gehört in den Bereich der Symbolpolitik, wo man dann sagt, wir waren in der Geschichte präsent, wir waren auch da. Und ihr habt uns über 200 Jahre, 250 Jahre komplett verschwiegen.
Der Historiker und Amerikanist Michael Hochgeschwender.
Ihr habt so getan, als wären die von uns, die da waren, nicht Bestandteil unserer Bewegung gewesen. Nun waren sie nicht Bestandteil der Bewegung, weil es die noch gar nicht gab, aber sie waren eben tatsächlich Homosexuelle in unserem heutigen Sinne. Deswegen wird von dieser Seite ganz stark auf sie aufmerksam gemacht.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Friedrich Wilhelm von Stäuben, preußischer Offizier und General im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, der am 28. November 1794 gestorben ist. Zeitzeichen morgen: The Times wird erstmals per Schnellpresse gedruckt.